Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Als ich heute Morgen hier hinkam, dachte ich noch, ich mache Schwangerschaftsvertretung. Jetzt mache ich Urlaubsvertretung. Aber die Flexibilität habe ich und freue mich natürlich auch, dass der Sam Leo schon da ist. Die beiden Bilder hier hinter mir werden uns durch diese Predigt begleiten. Und meine Einstiegsfrage an dich ist, wie fühlt sich dein Leben im Moment an? So oder so? Wenn sich dein Leben im Moment so anfühlt, alles scheint glatt zu gehen und leicht und einfach zu sein. Ja, vielleicht bist du euphorisch. Nichts kann dich aufhalten. Dann freu dich darüber, dass du in so einer Lebensphase bist. Genieße diese Lebensphase und vor allem bitte ich dich, vergiss nicht, Gott dafür zu danken, dass du durch so eine Lebensphase gehen kannst. Denn dass du so eine Lebensphase jetzt erlebst, du magst hart dafür gearbeitet haben, aber dass du durch so eine Lebensphase gehst, ist im Großen doch Geschenk Gottes. Wenn dein Leben aber sich so anfühlt, es ist irgendwie kompliziert, anstrengend, schwer, vielleicht depressiv, irgendwie erfolglos, es scheint nicht weiterzugehen, vielleicht unklar überhaupt, wie es weitergehen soll, ein Leben voller Umwege. Irgendwie undurchsichtig. Vielleicht sieht dein Leben auch so aus. Vielleicht fällt es dir auch gar nicht so leicht, dein Leben einzusortieren in diese beiden Kategorien. Ich meine, wir haben so viele unterschiedliche Lebensbereiche. Vielleicht fühlt sich jeder Lebensbereich ein bisschen anders an. Bei mir ist das zumindest so. Ich habe euch vielleicht schon mal an dieser Stelle erzählt, dass ich Fan vom VfL Bochum bin. Und als Fan vom VfL Bochum sieht mein Leben ganz klar so aus. Seit Jahren dümpeln wir herum in der zweiten Liga. Ja. Es geht nicht vor und zurück. Ja. Gestern wieder verloren gegen Paderborn, unglaublich. Dann gewinnt man mal zweimal hintereinander, dann denkt man so, jetzt aber. Jetzt geht's ab, geradlinig, jetzt hält uns nichts mehr auf. Zack, geben wir wieder Punkte gegen irgendwie eine Mannschaft, die weit hinter uns ist, ab. Also es ist, genau so fühlt es sich an, wenn man Fan vom VfL Bochum ist. Auch der Prozess, mein Prozess, wie ich Predigten vorbereite, fühlt sich für mich zum großen Teil so an. Ihr habt das Glück, ihr seht ja nur die Predigt, was hinterher rauskommt, aber der Prozess dahin fühlt sich für mich zum großen Teil so an. Auch beruflich hatte ich schon Phasen, die sich so anfühlten. Ich hatte schon Chefs, die sich so anfühlten. Kennt ihr das? Jeder kennt wahrscheinlich irgendwie Menschen, ja, die anstrengend sind, die sich irgendwie so anfühlen. Ja, selbst Gemeindeleben kann sich manchmal so anfühlen. Und als wäre das nicht schon kompliziert genug, meine ich, machen wir uns unser Leben durch drei Dinge noch mal schwieriger und noch mal komplizierter. Denn nicht nur, dass sich oft Lebensbereiche bei uns so anfühlen, wir sehnen uns eigentlich hiernach. Und glaubt ihr nicht, dass ich mich nicht auch schon mal als VfL Bochum-Fan danach gesehnt habe, deutscher Meister zu werden oder mal in der Champions League zu spielen? Manchmal sind unsere Lebenswege undurchsichtig. Wir wissen nicht, wie es weitergeht und hätten gerne so eine Klarheit. Sehnen uns danach. Vielleicht ist dein Job im Moment anstrengend und du sehnst dich und träumst von dem Traumjob. Vielleicht ist deine Ehe schwierig und du träumst von dem Traumpartner. Vielleicht erlebst du das Gemeindeleben als schwierig und träumst von der perfekten Gemeinde. Vielleicht kennst du Familienkonstellationen, die schwierig sind und die anstrengend sind. Und mit Neid schaust du auf andere, wo es doch anscheinend super läuft. Ja, so eine Familie müsste man sein. Also nicht nur, dass wir oft Lebensphasen als schwierig empfinden, es kommt noch dazu, wir sehnen uns dann auch hier nach. Und es kommt eben dazu, nicht nur unsere Lebensphase ist schwierig und wir sehnen uns hier nach, sondern wir reden uns auch ein, bei anderen wäre es anders. Bei anderen wäre es genauso. Nur bei uns ist es kompliziert, aber bei den anderen sieht es so aus. Ja, ich als Bayern, als Bochum-Fan kann das sagen, bei Bayern-Fans, FC Bayern-Fans, das sieht natürlich so aus. Das ist einfach, wenn ich nach 15 Minuten 3-0 führe, ja, dann sieht mein Leben als Fußballfan so aus. Oder die Reichen und Schönen, die ganze Yellow Press lebt doch davon, von der Vorstellung, nee, bei denen läuft doch alles glatt. Die sind reich und schön. Da sieht deren Leben so aus. Und plötzlich ist ganz Deutschland schockiert, wie kann sich Helene Fischer von Florian Silbereisen trennen. Die sind doch reich, die sind doch berühmt, die sind doch erfolgreich, bei denen muss doch das Leben, ist doch das Traumpaar des deutschen Schlagers, das muss doch so ausgesehen haben. Oder doch nicht? Das dritte Phänomen, was diese ganze Gefühlslage so kompliziert macht, ist, unser Leben sieht zwar in manchen Lebensbereichen oft kompliziert aus, aber auf den sozialen Medien tun wir so, als sähe es so aus. Was wir posten, wie wir uns in der Öffentlichkeit auf Facebook oder Instagram darstellen, da tun wir so, als wäre es so. Nur die schönsten Bilder, nur die schönsten Urlaubsfotos, nur die besten, das schönste Essen, was wir haben. Ich will damit nicht sagen, will nicht dafür werben, dass wir uns komplett öffnen sollen und alle Umwege und Brüche im Leben auf Facebook posten sollen. Das gehört da nicht hin. Ich will nur sagen, wie wir uns auf sozialen Medien darstellen. Auch ich, wenn ihr bei meinem Facebook-Profil mal vorbeischauen würdet, würdet ihr sehen, genauso. Ich bin genauso. Ich poste nur das Schöne. Aber das ist nicht das wirkliche Leben. Und das macht es kompliziert. Kennt ihr das? Also, wie ist das, wenn unser Leben nicht geradlinig verläuft, sondern wenn es Umwege hat? Wie können wir damit umgehen? Wie passen diese Empfindungen von Kompliziertheit und Schwere auf der einen Seite und unsere Sehnsucht nach Geradlinigkeit, nach Klarheit auf der anderen Seite zusammen? Und wie passt das mit unserem Christsein zusammen? Müsste unser Christsein nicht eigentlich so aussehen? Wenn Gott uns wirklich liebt, müsste unser Leben dann nicht eigentlich so aussehen? Ich erinnere an Friedrich Nietzsche, der gesagt hat, ja, die Christen, die sollten eigentlich viel erlöster aussehen. Das ist genau das. Eigentlich, die Christen sehen irgendwie so kompliziert aus. Müssten die nicht eigentlich so aussehen? Müssten wir Christen nicht eigentlich so aussehen? Darum geht es in dieser Predigt heute. Und ich habe dazu einen Predigttext mitgebracht, und zwar aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 16, die Verse 9 bis 15. Und das ist ein ganz wichtiger Text für uns alle, denn ohne diesen Text wären wir wahrscheinlich gar nicht hier. Denn dieser Text, der erklärt uns und zeigt uns und beschreibt das Ereignis, wie das Evangelium nach Europa kam. Und das lese ich uns jetzt mal. Und ihr könnt hinter mir mitlesen. Apostelgeschichte 16, Abvers 9. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen, gewiss, dass Gott uns dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis. und von da nach Philippi. Das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Makedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor das Stadttor an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, eine Gottesfürchtige, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach: Wenn ihr anerkennt, dass ich denn an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Paulus und Silas befinden sich, als dieses Ereignis passierte, auf der zweiten Missionsreise. Ich habe hier die Karte mal mitgebracht. Die zweite Missionsreise, die ist hier in lila aufgeführt. Und ich zoome mal ein bisschen rein für das, was für uns relevant ist. Also, die Situation hier im Predigttext beginnt so: Paulus ist in Troas, sieht ein Troas noch auf der Seite Kleinasiens, also der heutigen Türkei, hat eine Erscheinung, ein Mann sagt, komm herüber nach Makedonien, das heißt rüber nach Europa. Und Paulus geht dann rüber und kommt dann nach Philippi. Dass das Evangelium nach Europa kam, war also gar keine Idee von Paulus, sondern war ein Auftrag Gottes an Paulus und Silas. Ich denke, Paulus hatte überhaupt, es war nicht so, dass Paulus sagt, ach, ich hatte immer schon so auf dem Herzen, das Evangelium sollte doch mal nach Europa kommen. Ganz und gar nicht. Paulus hatte nämlich ganz, ganz andere Pläne eigentlich. Und das wird deutlich, wenn wir ein paar Verse vor unserem Predigttext noch mal lesen. Und das möchte ich jetzt tun, die Verse 6 bis 8. Da wird so deutlich, was Paulus eigentlich für Pläne hatte. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Als sie aber nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas, wo Paulus dann diese Erscheinung hatte. Also, nochmal, zweite Missionsreise. Ganz am Anfang von Kapitel 16 wird berichtet, Paulus ist in Lystra. Und in Lystra ist er praktisch als Missionar aktiv. Und dann hat Paulus eine Idee und sagt, komm Silas, ich habe eine Idee. Lass uns doch das Evangelium in der Provinz Asia predigen. Die Leute, die müssen doch auch von Jesus hören. Aber interessanterweise, wir hatten das gelesen, der Heilige Geist verwehrte ihnen, das Evangelium in Asia zu predigen. Klingt irgendwie komisch. Wir wissen nicht genau, was passiert ist, ob sie vielleicht einen Traum hatten, wo ihnen auch gesagt wurde, geht nicht nach Asia. Vielleicht waren sie da, vielleicht haben sie gepredigt, aber irgendwie gab es keinen Erfolg, ist niemand zum Glauben gekommen. Vielleicht waren sie dort, wollten predigen, sind aber dann vertrieben worden von den Leuten dort. Wir wissen es nicht. Fest steht nur, sie hatten Pläne gemacht und Gott hatte Nein gesagt zu diesen Plänen. Und interessanterweise haben sie das auch als Nein Gottes gesehen und angenommen. Haben nicht gesagt, ah, die Situation in Asien, die war so kompliziert und die Leute waren so kompliziert und die waren gar nicht offen und was auch immer. Nein, sie haben das als Nein Gottes gehört und angenommen, dass Gott Nein sagte zu diesen Plänen. Na gut, sagte Paulus dann zum Silas, vielleicht, wenn Gott nicht möchte, dass wir in Asia predigen, dann lass uns das doch nach Bithynien gehen. Da können die Leute auch das Evangelium hören, müssen das unbedingt hören. Was passierte? Das Gleiche. Der Geist Jesu ließ es nicht zu, und hat verhindert, und sie haben das wieder als Gottes Willen erkannt, dass sie dort nicht predigen sollten. Und so gehen sie eben weiter, ohne dass davon berichtet wird, dass zwischen Lystra und Troas, dass sie da irgendwie als Missionare aktiv gewesen wären oder auf dem Weg irgendwie gepredigt hätten, kommen sie eben weiter dann nach Troas. Ihr seht das hier, Troas und Lystra liegen 700 Kilometer auseinander, Luftlinie, und der Weg, den sie gegangen sind, war ja dann noch mal weiter. Ich habe mich gefragt, wie werden sich Paulus und Silas gefühlt haben, hunderte von Kilometern zu gehen, Pläne gemacht, lass uns doch in Asia predigen. Nein, wollte Gott nicht. Lass uns in Bithynien predigen. Nein, wollte Gott nicht. Ich glaube, die beiden haben sich so gefühlt. Vielleicht haben sie gezweifelt sogar an ihrer Berufung zum Missionar. Sich haben sie nicht verstanden, was will Gott hier? Hunderte von Kilometern, 700 Kilometer zu wandern, zu gehen, ohne zu wissen, was Gott eigentlich will, das kann lang sein. Das waren Tage, vielleicht sogar Wochen, die sie unterwegs waren. Und warum sollten sie das Evangelium denn nicht in Asia predigen? Ich meine, die Leute hätten es doch auch gebraucht dort. Das war doch eine gute Idee. Oder in Bithynien. Was ist denn falsch daran? Heute wissen wir, Gott hatte einen viel größeren, viel besseren Plan, eine viel bessere Idee. Das Evangelium sollte nach Europa kommen. Und das ist vielleicht auch was für uns wichtig ist, zu merken und zu verstehen und uns bewusst zu machen. In unseren Situationen, wo es kompliziert wird, wo vielleicht Gott Nein spricht. Wenn Gott Nein spricht zu meinen Plänen, dann denk daran, in vielen Fällen meint Gott eigentlich du, ich habe eine viel, viel bessere Idee. Aber in dem Moment, bin ich sicher, konnten sie das nicht einfach so sehen und ja, wussten nicht, was sie tun sollten. Ohne klaren Auftrag von Gott. Aber das Gute, und auch das ist wichtig, und auch das meine ich, da sollten wir uns vielleicht können davon denen lernen, von Paulus und Silas. Sie wollen nach Asien gehen, Gott sagt nein. Was machen sie? Sie geben nicht auf. Sie sagen nicht, ach Gott, ja, wenn du einen besseren Plan hast für uns, jetzt bleiben wir einfach mal hier sitzen. Jetzt sag mal, dann bist du mal dran, Gott. Ich gehe nicht weiter, bevor ich nicht weiß, was ich tun soll. Was machen sie? Nein, so machen sie es nicht. Sie machen weiter Pläne. Dann gehen sie nach Bithynien. Gehen, Gott sagt wieder nein. Und so erlauben sie im Weitergehen, dass Gott sie im Weitergehen führen kann und nach Troas führen kann, um da erst dann ihnen den richtigen Auftrag zu geben. Also, sie gehen, kommen dann letztlich nach Troas und da beginnt ja unser Predigttext. Paulus hat eine Erscheinung, einen Mann sieht er in einem Traum und der ruft ihn nach Makedonien, also übers Wasser rüber nach Europa. Interessant, nachdem er Paulus diese Erscheinung hatte, berät er sich mit seinen Partnern. Interessanterweise wechselt hier die Apostelgeschichte in ein Wir. Das heißt, der Schreiber der Apostelgeschichte, Lukas, der wird in Troas zu Paulus und Silas dazugestoßen sein und dann sind sie gemeinsam weitergezogen. Aber wichtig scheint mir zu sein, Paulus hatte zwar die Erscheinung und sagt jetzt nicht, Freunde, ich sage euch jetzt, wo es lang geht, sondern er berät sich mit seinen Kollegen. Und gemeinsam haben sie das Verständnis und gemeinsam erkennen sie, ja, jetzt wissen wir es, das ist Gottes Wille. Gott will, dass wir nach Europa gehen. Gott will, dass das Evangelium nach Europa kommt. Wow. Dann das wichtigste Wort für mich, sogleich. Da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen. Hört ihr auch in diesem sogleich diese Erleichterung nach über 700 Kilometern, wo sie nicht wussten, was Gott eigentlich von ihnen will. Sogleich, endlich, jetzt ist klar, Gott ist, jetzt wissen wir, was Gott will. Er hört ihr auch in diesem Sogleich die Erwartung, jetzt geht's richtig los. Jetzt wissen wir, was Gott will. Ab jetzt wird unser Leben so aussehen. Jetzt haben wir einen klaren Auftrag. Jetzt geht's richtig ab mit unserem Dienst als Missionar. Hört ihr die Begeisterung in diesem Sogleich? Sie brechen sogleich auf. Und das, denke ich, hier werden ihre Erwartungen gewesen sein. Jetzt wissen wir ganz klar, was Gott will. Jetzt wird alles gut. Jetzt werden wir nur noch geradlinig unseren Dienst tun können. Jetzt wird es einfach. Jetzt wissen wir ja, was Gott will. Und so gehen sie los, kommen nach Philippi, die erste große Stadt in Makedonien. Jetzt kann es richtig losgehen. Wie würden sie das Evangelium in Europa predigen und verkündigen? Wie sollten sie das anstellen? Na, sagt Paulus, das machen wir doch, wie wir es immer machen. Wir gehen in die Synagoge und fangen an, in der Synagoge zu predigen. Wenn man im nächsten Kapitel, Kapitel 17, Apostelgeschichte nachliest, da kommen sie nach Thessaloniki, da steht das nochmal genau drin. Sie gehen in die Synagoge, wie sie es immer gemacht haben. Ja, sagt Paulus, hier Philippi, lass uns die Synagoge suchen, da gehen wir hin, da fangen wir an. Und so stelle ich mir vor, gehen sie hin und sagen, können Sie mir sagen, wo die Synagoge hier ist? Wie Synagoge? Keine Ahnung, müssen da andere fragen, weiß ich nicht. Können Sie mir sagen, wo die Synagoge hier ist? Synagoge, habe ich noch nie gehört, dass hier eine Synagoge gibt. Können Sie mir sagen, wo die Synagoge ist? Ne, hier gibt es keine Synagoge. Wie? Wie Philippi, so eine große Stadt, hier gibt es keine Synagoge. Nach jüdischem Recht braucht es 11 jüdische Männer, um eine Synagoge zu gründen. Wie, hier gibt es keine 11 jüdischen Männer? Hier gibt es noch nicht mal eine Synagoge? Nee, Synagoge nicht, aber ich habe schon mal gehört, irgendwie am Sabbat, manche treffen sich draußen vor der Stadt zum Beten, aber so genau kenne ich mich da auch nicht aus, hat vielleicht jemand gesagt. Und so gehen sie, die drei, am Sabbat dann nach draußen vor das Stadttor, denn Philippi hatte keine Synagoge, noch nicht mal eine Synagoge. Wo sind wir denn hier gelandet, Europa, noch nicht mal eine Synagoge? Sie gehen raus vor das Stadttor, weil sie irgendwie gehört haben, ja, irgendwie treffen sich da ein paar vielleicht zum Beten, wo wir dachten. Niemand weiß es so genau. Und treffen da eine Gruppe von Frauen, die betet. Ich stelle mir vor, wie war das für Paulus und Silas? Die paar Frauen und hier soll eine Gemeinde entstehen und es gibt noch nicht mal eine Synagoge? Was ist aus den tollen Erwartungen geworden? Jetzt, wir wissen, was Gott will. Jetzt geht's los. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Ich stelle mir vor, plötzlich fühlten die sich wieder so. Es läuft doch nicht so, wie erwartet. Es ist doch irgendwie kein Selbstläufer. Aber Gott hat doch gesagt, wir sollen hier predigen. Zumindest gab es einen kleinen Erfolg für die drei Missionare, denn eine Geschäftsfrau mit Namen Lydia kam tatsächlich zum Glauben, hat ihr Leben Jesus anvertraut. Aber schon wieder werden sich Paulus und Silas gewundert haben. Wir haben doch in Troas ganz eindeutig, hat doch ein Mann uns nach Makedonien gerufen. Und die erste Person, die jetzt zum Glauben kommt, ist eine Frau. Naja gut, kann ja vielleicht noch sein. Aber der Mann hat uns doch eindeutig nach Makedonien gerufen und die Frau kommt aus Thyatira und Thyatira liegt in Kleinasien. Und ich stelle mir vor, die werden gesagt haben, Gott, bist du eigentlich total bescheuert? Gott, du lässt uns hier hunderte von Kilometern durch Kleinasien laufen, ohne richtigen Plan. Dann machst du uns ganz heiß darauf, jetzt bringt mal das Evangelium nach Europa. Wir gehen nach Europa. Ja, es ist ein bisschen holprig, aber da kommt, und wer kommt zum Glauben? Eine Frau aus Kleinasien? Ja, ist hier irgendwie versteckte Kamera oder? Das gibt's doch nicht. Toller Plan, Gott. Sie werden sich so irgendwie gefühlt haben. Und es geht ja noch weiter. Wir haben das in der Lesung gehört. Nur ein paar Verse weiter von unserem Predigtext landen Paulus und Silas plötzlich. Sie werden geschlagen, gefoltert und landen im Gefängnis. Oh, toller Plan, Gott. Super Plan. Jetzt bringen wir das Evangelium nach Europa. Ich denke, sie werden sich so gefühlt haben. So war der Anfang des Evangeliums in Europa. Aber müssen wir nicht doch trotzdem rückblickend sagen, gut, das war vielleicht am Anfang so ein bisschen holprig, aber wenn wir jetzt 2000 Jahre Evangelium, Christentum in Europa zurückblicken, müssen wir nicht doch sagen, das ist eine Erfolgsgeschichte? Immerhin sind doch über diese 2000 Jahre Millionen von Menschen hier in Europa zum Glauben gekommen und haben ihr Leben Jesus anvertraut. Das ist doch eine Erfolgsgeschichte. Ich würde es mal so sagen. Das Evangelium hat so begonnen. Übrigens ist in Philippi ja dann eine ganz tolle Gemeinde entstanden. Obwohl es so begonnen hat. Eine tolle Gemeinde, mit der Paulus sehr, sehr eng verbunden war und wo wir zum Glück ja auch noch den Brief von Paulus an die Gemeinde in Philippi im Neuen Testament finden, die das dokumentiert. Das Evangelium in Europa hat so begonnen, etwas holprig. Und danach sind dann Leute gekommen, die weitergemacht haben, die vielleicht auch wo es nicht geradlinig ging und wo es holprig war. Und danach kamen wieder andere. Und danach kamen wieder andere. Und in Summe, über 2000 Jahren gesehen, muss man sagen, ja, natürlich, es ist eine Erfolgsstory. Ja, Gott hatte wirklich damals, als er Paulus und Silas irgendwie durch Kleinasien führte, ohne richtigen Plan, Gott hatte eine bessere Idee. Ja, das Evangelium sollte nach Europa kommen. Gott hatte wirklich eine bessere Idee und hat sie noch heute, denn wir stehen ja genau heute in dieser Linie, um das fortzusetzen, um unserer Generation die Liebe Gottes zu bezeugen. Ich denke, das Gesamtbild über 2000 Jahren gesehen, ja, das Evangelium Europa, ja, das ist eine Erfolgsgeschichte Gottes. Aber wenn man ganz genau hinguckt, ist diese Erfolgsgeschichte ja aufgebaut aus treuen Christen, die Umwege gegangen sind, die es auch schwer hatten, wo alles nicht glatt lief, die trotzdem treu waren und haben sich von Gott in den Umwegen führen lassen und gebrauchen lassen. Und ich denke mir manchmal, wir stehen vielleicht in einer ähnlichen Gefahr heute. Wenn wir Gemeinde als und Gemeindeleben vielleicht als anstrengend empfinden. Und wenn wir denken, aber in anderen Gemeinden, da läuft es doch geradlinig. Guck dir ICF München an, wie super das da läuft. 4 Gottesdienste und die ganzen jungen Leute und alles voll. Das ist doch geradlinig. Und bei uns ist es irgendwie immer so kompliziert. Warum? Ich bin froh, dass wir in München hier ICF München haben und ich habe persönlich und wir als Gemeinde viel, viel Segen vom ICF München schon erfahren. Aber wenn man auch dort genauer hinschaut, dann ist das auch nicht geradlinig. Dann gibt es auch da Umwege, auch da gibt es Rückschläge, auch da gibt es schwierige Phasen. Mir scheint es zu sein, dass diese Kompliziertheit ein Markenzeichen vom Leben von uns Menschen und eben nicht diese Geradlinigkeit. Aber auch für uns Christen müsste unser Leben als Christen nicht doch geradlinig sein? Hat der Nietzsche nicht doch recht? Müssten wir nicht doch erlöster aussehen? Ich meine, 2 Gründe möchte ich nennen, warum das Leben auch für uns Christen genauso ist wie jedes andere Leben auch, voller auch Kompliziertheit, auch schwieriger Phasen, auch Umwege. Erster Grund, wenn wir uns die Schöpfung ansehen. Nach der Schöpfung sah Gott alles an und es war sehr gut. Am Anfang der Schöpfung war alles sehr gut und war alles geradlinig. Aber durch den Sündenfall ist genau diese Kompliziertheit ins Leben gekommen. Ich lese euch das jetzt nicht vor, aus Zeitgründen, 1. Mose 3, 16, aber da sagt nach dem Sündenfall, sagt Gott zu der Frau, ich will dir viel Mühsal schaffen. Die Kompliziertheit, du wirst schwanger werden, unter Mühen sollst du Kinder gebären. Dem Mann sagt er, mit Mühsal sollst du dich von ihm, von dem Acker ernähren, dein Leben lang. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Die Kompliziertheit unseres Lebens, auch unseres Lebens als Christen, die ist durch den Sündenfall ins Leben gekommen. Und doch finde ich es faszinierend, dass wir alle doch diese Sehnsucht in uns haben. Diese Sehnsucht danach, dass es doch geradlinig wäre. Dass es doch einfach wäre, dass doch alles klar wäre. Das ist eigentlich, dass in uns noch diese Sehnsucht ist, sozusagen nach der Zeit vor dem Sündenfall, nach dem Idealzustand, danach, wie Gott sich das eigentlich gedacht hatte mit der Welt und mit uns. Diese Sehnsucht nach Gradlinigkeit ist letztlich eine Sehnsucht nach Gott. Aber durch den Sündenfall ist diese Kompliziertheit in unser Leben gekommen. Das ist der erste Grund, warum ich meine, dass auch unser Leben als Christ eben diese Kompliziertheit in sich hat. Das zweite ist, schauen wir mal das Leben von Jesus an. Ich denke, ich habe mir vorgestellt, ich konnte das leider nicht ganz nachvollziehen, aber wenn man mal aufmalen würde in Israel, wie Jesus in seiner Zeit, wo er überall war, eine Landkarte erstellen würde. Die wird vielleicht ganz ähnlich aussehen. In Bethlehem geboren, in Nazareth aufgewachsen, dann immer mal in der Wüste gewesen, dann mal hier, dann am See Genezareth, dann in Kapernaum, dann wieder hier. Würde vielleicht sogar ähnlich aussehen. Aber das ist ja noch nicht mal die Kompliziertheit, sondern ich denke, auch Jesu Leben war erstmal nach außen hin kompliziert. Oder keine Erfolgsgeschichte, nicht geradlinig. Geboren in einem Stall, rumgewandert, lange ohne festen Wohnsitz, kann man sagen. Zum Tode verurteilt. Und war das nicht gerade das Problem, dass die Juden den Messias erwartet hatten? Dann haben gesagt, wenn der Messias kommt, dann sieht alles so aus. Der Messias, wenn der kommt, der wird uns befreien. Dann wird alles geradlinig. Das war ihre Erwartung für den Messias. Und der Messias ist tatsächlich gekommen. Jesus ist gekommen. Aber nicht so, sondern so. Ich komme zum Schluss und möchte kurz zusammenfassen und ein paar Dinge nennen, die wir vielleicht mitnehmen können aus dieser Geschichte und lernen können von Paulus und Silas. Als erstes nochmal, Umwege gehören zu unserem Leben. Wenn unser Leben nicht geradlinig verläuft, dann ist das eigentlich der Normalfall. Wenn es mal geradlinig verläuft, dann ist das eigentlich eine kleine gerade Strecke in einem doch insgesamt komplizierten Leben. Umwege gehören zu unserem Leben. Und ja, wir dürfen auch gerade Strecken genießen, sollen Gott auch dafür danken. Aber doch gehört die Kompliziertheit an sich zu unserem Leben. Deshalb lasst uns nicht überrascht sein, wenn wir unser Leben plötzlich als kompliziert oder schwer oder anstrengend empfinden. Das Zweite, was ich uns mitgeben möchte, ist, unsere Suche nach Einfachheit und nach Klarheit ist eigentlich die Sehnsucht danach, ist eigentlich die Sehnsucht nach Gott. Die Sehnsucht ist doch da und diese Sehnsucht ist was Gutes. Und wir dürfen uns in diesem Leben auch nach dieser Gradlinigkeit sehnen, eine Gradlinigkeit, die wir in der Ewigkeit bei Gott haben werden. Wenn Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde schafft, in der Gerechtigkeit wohnt. Also diese Sehnsucht nach geradlinigem Leben ist nicht irgendwas Blödes, ist eigentlich was Gutes, denn es ist eine Sehnsucht nach Gott. Das Dritte, was ich euch mitgeben möchte, ist, Jesus nachfolgen heißt, ihm in den Umwegen unseres Lebens nachfolgen. Für uns Christen heißt es nicht nur, glaube nur fest, dann wird dein Leben schon geradlinig werden. Wer das verspricht, verspricht was Falsches. Es geht nicht darum, dass wir müssen nur genug glauben, dann wird schon irgendwie alles geradlinig in unserem Leben laufen, sondern was Jesus verspricht ist, dass er bei uns ist in unseren Umwegen, in den Kompliziertheiten unseres Lebens. Ich denke an die Verheißung Jesu, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder an die Verheißung, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Jesus sagt nicht, euer Leben wird geradlinig sein, aber Jesus verspricht, ich bin bei euch. In diesen Umwegen bin ich dabei. Ich sehe das, was passiert. Ich sehe, wie es euch geht. Das Vierte, was ich uns mitgeben möchte, uns daran zu erinnern, Gott führt uns im Gehen der Umwege. Wir haben gesehen bei Paulus und Silas, wenn Gott Nein sagt zu unserem Plan, dann kann das auch oft bedeuten, dass Gott sagt, du, ich habe eine viel, viel bessere Idee für dich. Und dann lasst uns nicht sagen, ja gut, jetzt Gott, ich mache jetzt nichts, bevor ich nicht weiß, was du für einen Plan mit mir hast, sondern wir dürfen und sollen weiter Pläne machen und vorangehen. Und wenn Gott eine Tür zumacht, dann macht er halt eine Tür zu, dann führt er uns dadurch. Dann dürfen wir trotzdem Pläne machen und weitergehen. Und wenn Gott nochmal eine Tür zumacht, dann macht er nochmal eine Tür zu und führt uns dadurch. Gott führt uns im Gehen der Umwege. Und mein letzter Punkt, erfüllt Leben auch in schwierigen und komplizierten Lebensumständen. Als VfL Bochum-Fan kann ich doch nur sagen, VfL Bochum-Fan zu sein, ist doch was ganz Tolles, trotz aller Kompliziertheit und trotz zweiter Liga. Zu predigen ist doch für mich etwas Wunderbares, auch wenn der Prozess zur Entstehung einer Predigt total kompliziert und anstrengend und manchmal sehr schwer ist. Erfüllt Leben heißt nicht unbedingt in Gradlinigkeit, in Klarheit leben, dass alles einfach und easy ist. Erfüllt Leben heißt, dass Jesus bei mir ist, dass Jesus mit mir geht, dass ich weiß, mein Leben hat Sinn, auch in diesen Umwegen, die ich gehen muss. Der Heilige Geist wohnt in mir. Erfüllt Leben heißt zu wissen, wie sehr Jesus mich liebt. Mit Jesus durchs Leben zu gehen, mit Jesus auch durch die Umwege des Lebens zu gehen, das ist doch das Beste, was uns passieren kann. Und das war auch das Lebensfazit von Paulus. Mit einem Zitat von Paulus möchte ich schließen, der in dem Brief an die Epheser, an unsere Freunde die Epheser, wir haben gesehen, wie die gegründet wurde, die Gemeinde, an dem Brief an die Epheser schreibt Paulus, und er schreibt diesen Brief aus dem Gefängnis. Da schreibt Paulus, was mir Gewinn war, damals, als ich Jesus noch nicht kannte, das habe ich um Christi willen für Schande erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schande gegenüber der überwältigen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck. Wörtlich steht hier Kot oder Scheiße. Ich erachte es für Scheiße, auf das ich Christus gewinne. Oder einfach alles Scheiße ohne Jesus. Amen.